Herzlich willkommen zu Farbspiel, die ganze Welt des Drucks. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich durfte zu Dr. Anna Kupka nach Zürich reisen. Ich habe mit ihr in einem wunderschönen Hotel am Zürichsee gesprochen. Anna ist, ja, ich glaube, die erfolgreichste Autorin im deutschsprachigen Raum für spirituelle Erzählung. Ihre Molly-Bücher, unter anderem Mollys wundersame Reise, haben 2022 und auch 2023 die Bestsellerlisten gestürmt. Weitere Bücher sind unter anderem Das Chalet am See und ihr neuestes Werk Selbst. Anna ist eigentlich promovierte Juristin, hat unter anderem an der renommierten Stanford Business School in Kalifornien studiert. Ja, und dann auch jahrelang in der freien Wirtschaft gearbeitet. Geschrieben hat sie währenddessen immer und ja, es war dann irgendwann die Zeit reif, dass sie ausschließlich Autorin wurde. Sie hat sich selbst verwirklicht und hat sich auf die Suche nach dem wahren Leben begeben. Und an diesem Weg zur Erkenntnis lässt sie ihre zum größten Teil weiblichen Leser in ihren Büchern teilhaben. Das ist ganz faszinierend und um das zu würdigen und um einen kleinen Abschluss dieser Farbspielstaffel zu feiern, haben wir uns was ganz Besonderes für dich überlegt. Ein kleines Gewinnspiel. Gewinn einmal zwei Wochenendtickets für die Leipziger Buchmesse oder eins von 10 Bücherpaketen von Anna Kupka. Die Gewinnspielfrage, die findest du in den Shownotes. Die Antwort, die gibt's in der Folge. Also genau hinhören. Viel Spaß.
Hallo, liebe Anna.
Hallo, Dominik.
Wir sind in Zürich, deiner Wahlheimat.
Ja? Richtig.
Seit wann bist du hier?
Mittlerweile seit fast 12 Jahren. Was bedeutet, dass ich jetzt auch die Staatsangehörigkeit beantragen kann.
Ja. Okay, dann Deutsch und Schweiz.
Richtig.
Ja, also du wirst nicht eine ablegen, sondern
Nein, ich würde die Deutsche nicht ablegen.
Warum bist du damals nach Zürich gezogen?
Das ist ein ganz unromantischer Grund gewesen. Ich habe in Dublin gelebt, ebenfalls ungefähr 10 Jahre und habe mit einem Partner zusammen eine Firma in Dublin gehabt. Und dann sind wir aus steuerlichen Gründen, haben wir uns entschieden, den Firmensitz nach die Schweiz zu verlegen und ich bin dann mit der Firma zusammengegangen und jetzt möchte ich nicht mehr weg.
Das kann ich total verstehen. Wir haben einen tollen Blick, schauen auf den Zürichsee. Ganz wunderbare Aufnahmelocation. Ist das denn auch eine Location, wo du sehr gut zum Schreiben kommst? Also bist du dann nochmal draußen oder ist es klassisch am Schreibtisch zu Hause? Man stellt sich das ja immer so schön vor, ne?
Ja, man stellt sich das immer so schön vor und theoretisch kann man natürlich überall schreiben, in jedem Restaurant, in jeder Bar. Ich schreibe doch meistens zu Hause, muss ich sagen. Und zwar wohne ich auch direkt gegenüber vom See und habe in meiner Wohnung so einen kleinen Erker, der so mit Fenstern und da sitze ich in diesem Erker, da ist mein Schreibtisch und ich gucke also auf den See und das ist schon ein schönes Gefühl. Ja. Aber du erzähltest mir eben, du hattest so schlechten Empfang im Zug, als du hier hingekommen bist. Das ist einer der Gründe, wieso ich auch so gerne im Zug schreibe oder im Flugzeug, weil da kann man nämlich mal nichts anderes machen. Da hat man keine E-Mails, der Empfang ist nämlich immer schlecht auf dieser Strecke. Und das heißt, ich schreibe viel im Zug, im Flugzeug, wobei ich Fliegen jetzt auch versuche, ein bisschen zu vermeiden und auch in Bars und Restaurants. Ist ein schöner Job, weil man es wirklich überall machen kann.
Das heißt, du kannst dann auch abschalten, ne? Also gerade wenn man irgendwie drum sich herum noch irgendwie Geräusche hat, wie es ja zum Beispiel im Restaurant ist, im Flugzeug, Bahn vielleicht eher nicht. Oder nutzt du zum Beispiel irgendwie auch Noise-Canceling-Kopfhörer, um dann bei dir zu sein oder brauchst du es gar nicht? Du bist dann eh in deiner Welt, wenn du schreibst.
Lustigerweise kann ich halt echt abschalten. Das ist, ja, und eigentlich bin ich relativ geräuschempfindlicher. Wenn ich dann schreibe, dann vergesse ich die Welt um mich herum.
Würde jetzt mir nämlich auch so gehen, wenn ich denke so, oder wenn ich mal zurückdenke, also ans Lernen, und ich musste vor kurzem mal ganz viel auswendig lernen, von der Moderation, und ich habe gedacht, irgendwie versucht, Fokus zu setzen, hat aber dann, irgendwann ist man dann drin, und dann hat man auch gar nichts mehr.
Das stimmt.
So ist das bei dir auch. Du bist Spiegel-Bestseller-Autorin. Das ist doch einfach so ein schöner Studiostreiz, auch wenn ich das sage. Ja? Also muss man wirklich sagen, ne? Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Das erste Buch, was du geschrieben hast, das ist aus meiner Recherche, du wirst mich dann gleich korrigieren, falls es nicht so ist, ist es Mollys wundersame Reise gewesen.
Ja, nicht ganz. Es war das allererste, war Ticket zur Erde und zurück. Das ist bei Robert Betz. Du kennst vielleicht Robert Betz, den Seminarleiter-Coach. Der hat auch seinen eigenen Verlag. Und bei Robert Betz im Verlag ist es bis heute. Aber du hast absolut recht, Mollys wundersame Reise war eins der ersten.
War eins der ersten, ja. 2016?
Ja. 2016 geschrieben.
Und die Frage ist natürlich jetzt, wann wurdest du das erste Mal Spiegel-Bestseller-Autorin?
Das erste Mal wurde ich im März 2022 Spiegel-Bestseller-Autorin mit dem Buch Mollys wundersame Reise.
2016 geschrieben, 2022 das erste Mal, diese 6 Jahre dazwischen. Was ist da passiert? Gab es da nochmal auf einmal so, oder ist dir das selbst dann auch irgendwie, okay, warum jetzt gerade jetzt? Gibt es da eine Geschichte dazu?
Es gibt schon ein bisschen eine Geschichte dazu. Erstmal, als ich geschrieben habe, die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, da war ich noch ganz normal im Job. Mhm. Das heißt, ich habe mich da gar nicht so wirklich drauf fokussiert, sondern habe gearbeitet und dann gab es die Bücher einfach irgendwo. Und dann habe ich mir 21 dann im Sommer gedacht, ach, diese Molly-Bücher, es gibt das erste, das ist dieses kleine Büchlein hier.
Ja.
Und da gibt es noch ein zweites und ein drittes von. Mhm. Das ist das, was dann Spiegel-Bestseller wurde. Da habe ich mir gedacht, ich mag diese Bücher sehr. Ich werde die jetzt einfach mal pushen. Habe ein bisschen Marketing gemacht, weil ich dachte, ach, wenn sie mir gefallen, werden sie wahrscheinlich auch anderen Menschen gefallen. Und dann ging das sehr schnell. Dann ist wirklich dann in diesem Sommer, haben mich dann recht viele Verlage angeschrieben, die dieses Buch lizenzieren wollten. Und ich habe das nicht verstanden. Wieso haben die plötzlich Interesse an diesem Buch? Und dann sagte ein Verlag, mir ist dir bewusst, wenn du kein Self-Publisher wärst, dann wärst du jetzt Spiegel-Bestseller mit diesem Buch.
Ah, schau mal an.
Und ja, das war dann halt diese Zeitspanne dazwischen war, dass das Buch eigentlich nur rumlag.
Ja.
Und dann habe ich eigentlich wie eine bewusste Entscheidung getroffen, jetzt fange ich mal an, es zu pushen. Das war auch zur gleichen Zeit, als ich mich dann eigentlich entschieden habe, vom Bücherschreiben zu leben.
Bist du dann aus diesem Self-Publishment raus auch Spiegel-Bestseller-Autorin geworden oder hast du dann nochmal zum Verlag gewechselt?
Ja, das ist so ein bisschen, also ich bin jetzt bei einem Verlag, dass ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich so halb-halb machen. Ich werde einige Sachen immer noch als Self-Publisher machen, einige Sachen im Verlag. Es ist ein bisschen interessant, weil es gibt heute sehr, sehr viele Self-Publisher, weil man einfach auf Amazon kann man einfach die Sachen hochladen, Bücher hochladen. Aber die meisten Self-Publisher leben von E-Books. Wenn du Spiegel-Bestseller werden willst, interessieren E-Books nicht. Da geht es nur um die Papierausgaben. Ja. Das heißt, E-Books zählen da nicht rein in die Spiegel-Bestseller-Liste. Jetzt ist es so, dass du als Self-Publisher typischerweise die Bücher nicht vordrucken lässt, sondern du machst etwas, das nennt sich Print on Demand.
Die Anfrage kommt rein. Du druckst, dann hast du auch nicht so viel Kosten.
Genau, Dominik bestellt ein Buch von Anna und dann wird das gedruckt und an dich geschickt.
Ja.
Der Grund, wieso Self-Publisher das nicht selber machen, wir haben ja überhaupt gar nicht das Setup. Erstmal müssen ja die Bücher irgendwo sein, dann weißt du, die Zahlungen entgegennehmen, die Bestellungen und so weiter und so fort.
Lager irgendwie, ne?
Also genau, aber du kannst halt als Self-Publisher, wenn du Print on Demand machst, kannst du kein Spiegel-Bestseller werden.
Ah, okay.
Diese Bücher zählen quasi nicht.
Mhm.
Bild-Bestseller kannst du dann schon werden, weil auf der Bild-Bestseller-Liste sind auch E-Books. Aber Spiegel-Bestseller ist natürlich prestigeträchtig. Ja, genau, das ist was anderes.
Okay.
Und als ich dann gehört habe, oh Gott, ich wäre jetzt Spiegel-Bestseller, das war wirklich für mich, du sagtest eben, ich strahle, das war für mich so etwas wie für andere den Oscar gewinnen. Also ich habe nie gedacht, dass ich mal Spiegel-Bestseller werden könnte.
Wie hast du es erfahren? War da,
Du bekommst einen Anruf.
Einen Anruf?
Ja, du bekommst einen Anruf. Die rufen, das war so schön, weil das war nämlich der 1. März, da habe ich Geburtstag und ich war mit Freunden.
Das haben die doch gewusst.
Und ich war mit Freunden Skifahren in Lech und ich weiß noch genau, wo wir saßen und dann kam der Anruf. Und dann teilen sie mit, nur wenn du das erste Mal Bestseller wirst, weil dieses Buch ist dann tatsächlich 2 Jahre auf der Bestsellerliste geblieben.
Ja.
Aber das erste Mal rufen sie dich an, nicht nur, weil sie so altruistisch sind, sondern auch, weil sie wollen, dass man Werbung schaltet in unterschiedlichen Links. Aber das ist wahnsinnig schön.
Ja.
Und dann bist du eine Woche später, bist du dann auf der Spiegel-Bestsellerliste und dann denkst du dir, jetzt ändert sich mein Leben für immer. Jetzt bin ich Spiegel-Bestseller. Und die ersten Wochen findest du es auch noch sehr interessant und ganz toll und irgendwann vergisst du dann auch auf die Liste zu gucken und so. Ja. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, genau. Jetzt hatte ich also dieses Dilemma, dass ich jetzt Spiegel-Bestseller wäre, aber ich wäre halt nur Spiegel-Bestseller, wenn ich die Bücher vorgedruckt hätte.
Ja.
Und dann gibt es eine Firma am Chiemsee, die machen das eigentlich dann, die haben eigentlich Monopol in Deutschland, die machen dann für Self-Publisher, die Bücher vordrucken lassen, machen die ganze Auslieferung, das ganze Fulfillment. Und da muss man sich aber bewerben, weil die wollen natürlich nicht jedes Buch bei sich im Lager haben, sondern die müssen schon dran glauben, dass es erfolgreich sein kann. Das war jetzt, bevor ich dann halt Spiegel-Bestseller wurde, habe ich die angeschrieben und gesagt, hier könnt ihr meine Bücher ausliefern. Ich will die vordrucken lassen, weil ich ja Spiegel-Bestseller werden will. Und dann haben sie gesagt, klar, machen wir gerne. Du darfst uns 100 Bücher schicken. 100. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich 200 am Tag verkauft. Oh. Und ich sagte zu denen, 100 Bücher, ja, das macht keinen Sinn.
Hallo? Genau. Ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin.
Das war ich ja da noch nicht. Ich konnte es ja nur werden, weil ich mit denen zusammengearbeitet habe. Und dann haben sie mir aber nicht geglaubt, dass ich so viele verkaufe. Und für mich war es jetzt so, ich lasse die Bücher über, wir machen Druck drucken. Und das macht einen riesen Unterschied, ob du 100 drucken lässt oder 1000 oder 10.000.
Stückzahl, ne?
Also Stückzahl, klar, absolut. Das macht einen riesen Unterschied. Und das ist auch noch ein Buch mit farbigen Illustrationen. Ja. Farbe kostet immer noch extra und
klar,
so weiter.
Ja, logisch.
Und das heißt, das machte für mich überhaupt keinen Sinn, wenig Bücher zu drucken. Und jetzt habe ich also tatsächlich dann 18.000 Bücher gedruckt. 10.000 von dem hier, 4.000 von der Fortsetzung, 4.000 von der anderen Fortsetzung. Nur durfte ich die ja nicht an den Chiemsee schicken. Also habe ich sie nach Düsseldorf zu meinen Eltern geschickt, die glücklicherweise eine Doppelgarage haben, wo kein Auto drin stand. Da kamen dann die Europaletten mit 18.000 Büchern an. Das war Wahnsinn. Ich musste irgendwann in die Schweiz zurück und ich konnte die Bücher wegen aus Zollgründen und so nicht hier hinschicken. Das heißt, meine Eltern, meine Mutter über 80, mein Vater über 90, haben jeden Tag DHL-Pakete gepackt, um die an den Chiemsee zu schicken. Das war verrückt. Wir hatten dann, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten waren die 18.000 Bücher auch weg.
Boah, was für ein Erfolg.
Ja, das war wirklich schön. Ja. Die waren dann auch weg. Und
was haben Mama und Papa dann gesagt?
Die waren stolz.
Und die haben gesagt, endlich sind die weg, wir müssen übertragen.
Das ist ganz lustig, weil mein Vater ist Professor, er ist jetzt gestorben, er war Professor für Quantenphysik und er hat auch Bücher geschrieben, hat halt immer solche Schinken geschrieben, wo ein Buch irgendwie 250 € kostet oder so.
Okay.
Und er hat sich immer gewundert, wer liest so ein dünnes Buch? Das war für ihn. Konnte das gar nicht verstehen. Er so, alle wollen dieses Buch lesen. Er mag das Buch oder mochte es. Aber sein Level war da irgendwie ein bisschen anders. Aber die haben da, die saßen dann, das war im Winter mit Mützen, Handschuhen in der Garage, Radio an und haben diese Bücher verschickt. Danach durfte ich dann auch gleich immer 10.000 oder 18.000 an den Chiemsee schicken. Genau, da ging es dann. Und kurz danach war ich dann Spiegel. Bestseller. Und wie gesagt, es ist 2 Jahre drauf geblieben und ich bin da bis heute wirklich, wirklich dankbar für, dass das so geklappt hat.
Und das Interessante ist ja, das ist bei den Erwachsenen Sachbücher, also bei den Erwachsenenbüchern ist es ja registriert bzw. gelistet. Ne?
Ja,
und du hast
es
ja eigentlich geschrieben als
für Kinder. Also dieses Buch ist eigentlich in allen Bereichen lustig. Es ist, das sind 48 Seiten. Ich sage immer, dass es wahrscheinlich der dünnste Spiegel-Bestseller ist, den es je gegeben hat.
Mhm.
Es ist so dünn, weil es halt als Kinderbuch geschrieben wurde. Und Kinderbücher sind ja einfach dünner. Was jetzt aber passiert ist, Erwachsene haben dieses Buch ihren Kindern vorgelesen und dabei gemerkt, dass es etwas, gibt ja heute das Thema inneres Kind, dass es etwas mit ihrem inneren Kind machte. Und so wurde es dann wirklich nicht Bestseller bei Kindern, sondern es ist ein Taschenbuch-Sachbuch-Bestseller. Und alles an diesem Buch, also die Buchhandlung, die waren nicht begeistert, weil wenn du so lange auf der Spiegel-Bestsellerliste bist, müssen alle Buchhandlungen natürlich dieses Buch verfügbar haben. Nur ist es so dünn, dass nichts auf den Rücken hinten passt. Ja?
Okay.
Das heißt, es muss hingelegt werden, das kann nicht stehen.
Ja. Das ist das Problem. Ja.
Wenn es liegt, obwohl es so dünn ist, ist es recht groß. Ja?
Ja.
Das heißt, es nimmt sehr viel Platz weg in der Buchhandlung. Und dieser Platz ist sehr wertvoll für die. Jetzt sieht es natürlich nicht gut aus, wenn nur eins da liegt, sondern es muss schon ein ganzer Stapel sein. Also das heißt, die Buchhandlungen, die sind eigentlich fast verzweifelt und dann kostet es noch unter 10 €, was die gar nicht mögen. Ja, unter 10 € Bücher werden nicht gern gesehen.
Anna, ich sag mal, das war doch alles von dir super, super strategisch geplant und das hast du super gemacht.
Oh Gott, also manchmal, wenn die in Buchhandlungen mitbekommen haben, dass ich die Autorin bin, haben die mich angefleht, bitte das nächste Buch, bitte im normalen Format. Und jetzt habe ich wirklich mit dem Verlag, ohne dass ich hier Werbung machen will, aber wir haben jetzt alle 3 Bücher, haben wir jetzt zusammengefasst. Das haben wir auch über, wir machen Druck, drucken lassen, haben wir jetzt zusammengefasst in ein echt, echt schönen Bildband. Das ist jetzt sehr professionell gemacht.
Ja.
Und hier kosten 3 weniger als 2. Das heißt, das ist jetzt neu raus. Das ist ab Oktober raus. Und da freue ich mich sehr, dass das jetzt mal jemand so richtig schön verpackt hat.
Mhm. mit dem inneren Kind beschäftigen, da sind wir jetzt auch inhaltlich bei deinen Themen vielleicht. Ist das etwas, was du dann auch gemacht hast ab einer gewissen Zeit oder hast du dich früh damit beschäftigt? Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja in den letzten Jahren auch extrem groß geworden. Es gibt viele Coaches, der Coaching-Markt ist da. Es gibt auch viele Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Sich selbst zu optimieren, Wege zu finden, damit man glücklich wird, das Streben nach Glück. Ja.
Ja.
Das sind ja alles sehr wichtige Themen, Themen, die einfach sehr präsent sind. Mhm. Du hast gesagt, du hast lange auch gearbeitet, zum Beispiel in Irland. Ich weiß aus unserem Vorgespräch auch, du bist Juristin, hast Jura studiert. Mhm. Hast du irgendwann gesagt, nee, ich mache jetzt was anderes und möchte schreiben? Und das ist auch etwas, was dich dann dazu gebracht hat, dich mit dir selbst mehr zu beschäftigen? Oder ist es etwas, was so natürlich gekommen ist? Oder gab es irgendwann in deinem Leben Punkt, nee, ich möchte meinen Job, den ich mache, nicht mehr ausüben und möchte einfach schreiben und auf den Zürichsee gucken.
Ja, das ist eine gute Strategie, ne? Nein, es ist tatsächlich so, dieses Thema, das interessiert mich schon, seit ich junger Teenager bin, also seit ich 12, 13 bin. Da habe ich das wundervolle Buch Sophies Welt gelesen. Und seitdem hat es mich eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Und ich glaube, bei mir war es immer so, weil ich bin in Polen geboren worden. Ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Polnische Mutter, deutscher Vater. Das heißt, ich war immer so ein bisschen in der Mitte zerrissen. Was bin ich eigentlich? Ich glaube, dadurch, dass ich mir nicht so eine Identität im Außen schaffen konnte, musste ich es mir innen schaffen. Und dieses Bedürfnis hatte ich eigentlich schon als Kind, so etwas Bleibendes zu finden, etwas Wahrhaftiges, was sich nicht immer ändert.
Ja.
Und dieses Thema hat mich, also ich habe dann auch in der Schule Philosophie im Abi gehabt und so, also viele Philosophen beschäftigen sich auch wirklich, haben sich mit diesen Themen beschäftigt, im alten Griechenland, China und so. Und das war schon immer da. Ich habe auch immer sehr gerne geschrieben. Das heißt, wenn ich in der Schule, sollte ich ein Talent in der Schule gehabt haben, dann wäre es Schreiben gewesen. Und ich wollte eigentlich auch mal Journalistin werden. Habe dann eigentlich auch Jura studiert, um Journalistin zu werden. Ich habe dann aber vergessen, dass ich Journalistin werden wollte. Ich habe dann sogar noch meinen Doktor hinterher gemacht.
Wie es dann mal so ist, ne?
Und wie es dann mal so ist. Und dann habe ich noch Business hinterher, also Wirtschaft gemacht. Und habe aber dann doch nebenbei immer für Forbes und die Huffington Post geschrieben. Also ich habe es nie ganz sein gelassen. Und ja, fing dann an, mal mein erstes Buch, dieses Ticket zur Erde und zurück. Und das habe ich dann einfach mal so an Robert Betz geschickt, um zu wissen, was er davon hält, einfach von meiner Denke. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, dass er das gern veröffentlichen würde in seinem Verlag. Und da habe ich dann eigentlich das Selbstbewusstsein bekommen, ich kann Bücher veröffentlichen, weil es dann nämlich bei Robert Betz im Verlag der Bestseller wurde und bis heute dort sehr gut läuft. Und das gab mir eigentlich so dieses, okay, vielleicht kann ich das. Und dann habe ich halt, wie du sagst, ganz, ganz andere Sachen gemacht, auch ein ganz anderes Leben gelebt.
Aber das Schreiben ist nie weggegangen.
Das Schreiben ist nie weggegangen und das ist wirklich der Moment, wo ich dann so im Flow bin und alles vergesse. Und dann habe ich so mit Mitte 40, habe ich dann plötzlich mir gedacht, eigentlich ist das ja dein Traum. Und dann sagte ich mir so, jetzt werde ich davon leben. Das war ein bisschen riskant, nicht wirklich riskant, weil ich habe keine Kinder und so. Also ich war nur für mich verantwortlich. Aber es war ein bisschen verrückt, einfach so das so zu entscheiden. Und ich weiß, mein damaliger Partner sagte zu mir, du kannst nicht einfach sagen, ich werde von jetzt an vom Schreiben leben. Damals habe ich auch gar kein Geld gemacht mit dem Schreiben, außer dieses kleine Buch bei Betz. Und aber die Entscheidung wurde getroffen, dann hat es lustigerweise geklappt.
Ja, einfach auch mal springen dann, ne? Also
ich habe dann halt damals zu meinem Partner gesagt, weil er sagte, du brauchst eine B-Lösung, habe ich gesagt, wenn ich eine B-Lösung habe, dann sage ich dem Universum, dass ich nicht an mich glaube. Also keine B-Lösung.
Sehr gut.
Und da hat es dann wirklich funktioniert.
Das heißt, es geht dir aber dann vor allem sowohl in deinem Leben als auch in den Büchern nicht um ständiges Optimieren, sondern es geht dir eher um dieses, wie möchte ich oder wie kann ich dann glücklich leben?
Ja, genau, das ist auch das Thema, das ich jetzt immer mit dem Verlag habe, bei dem ich bin, toller Verlag, aber die halt viele Ratgeber uns auch rausgeben. Und die ganzen Verlage heute wollen, dass du immer sehr praktische Tipps, Und du kennst ja die ganzen Bücher, 5 Schritte um zu 7 Schritte, 30 Minuten am Tag und so weiter und so fort. Ist ja bestimmt auch alles nicht verkehrt. Ich mache eigentlich das Gegenteil. Ich denke immer, dass wir eher wieder verlernen sollten, dass wir wieder zu dem zurückfinden, was wir wirklich sind, hinter diesem Ganzen. Das ist ein bisschen so wie der Himmel, der sich plötzlich mit den Wolken und dem Nebel und dem Sturm identifiziert, statt zu vergessen, dass er eigentlich der Himmel ist.
Schönes Bild.
Und das versuche ich eher, dass die Menschen sich wieder daran erinnern, wer sie immer sind. Egal wie das Leben im Außen ist, egal wie die Situation im Außen ist, wer bin ich hinter all dem? Und ich habe das Gefühl, unsere To-Do-Listen sind eh schon lang genug. Ich bin niemand, der den Leuten noch mehr To-Dos geben will, sondern einfach eher das Gegenteil, fall ins Vertrauen und du bist schon perfekt, so wie du bist. Vielleicht nicht als Mensch in deiner menschlichen Form, aber das, was du hinter allem bist, deine reine Essenz, die ist es.
Spiegeln dir das deine Leserinnen, Leser auch wieder? Sind es mehr LeserInnen?
Viel mehr Leser. Viel mehr Leser. Ich glaube 99% oder so. Ja. Du hast jetzt zu mir gesagt, du wolltest ein Buch von mir lesen, musste ich lachen. Weil ich dachte, oh, endlich
das
mal Chalet
am See. Das, ja, genau. Habe ich mir sogar bestellt.
Hast also du dir wirklich bestellt? Ja, ja. Oh, das freut mich aber. Aber jetzt gibt es dieses neue Buch hier selbst. Auf das bin ich eigentlich recht stolz. Das ist mein erstes wirkliches Sachbuch. Mhm. Und das lesen auch Männer. Das vielleicht finde ich.
Sag mal ganz kurz, worum es. Ja, vielleicht können wir ja.
Da geht es genau um dieses Selbst, von dem ich sprach. Ja, wie dieser Himmel, durch den alles ziehen darf. Und da darf ich vielleicht was zu vorlesen,
weil ich
liebe das so sehr. Das ist ein altes indisches Sprichwort. Da geht es um dieses Selbst. Feuer kann es nicht verbrennen. Wasser kann es nicht benetzen. Wind kann es nicht trocknen. Waffen können es nicht zerschmettern. Ewig ungeboren kann es nicht sterben. So wird in Indien dieses Selbst definiert. Und das ist eigentlich, und da versuche ich in diesem Buch die Leser hinzubringen zu diesem Ort in sich.
Ja,
ja, aber es sind trotzdem immer noch viel mehr Frauen. Ja,
ja. Komm, vielleicht ändern wir das auch mit dieser Folge hier.
Vielleicht ändern wir das.
Aber spiegeln dir dann genau auch das deine LeserInnen wieder, was du gerade beschrieben hast, dass sie sagen so, ich spüre mich, also ich muss jetzt gar nicht hier das noch machen, morgens um 4 aufstehen, das Zitronenwasser trinken und das machen und Morgenroutine und das und hier und da und dann kommt, und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles optimieren soll, funktioniert trotzdem nicht. Ist das auch so ein Feedback, was du bekommst? Weil ich glaube, also könnte ich es mir vorstellen, das wäre jetzt noch dann die Frage an dich, wenn man so etwas liest, dann mit dir in Kontakt zu treten und sagen, boah, das hat mir jetzt geholfen oder vielleicht auch, das ist totaler Schmarrn, was du da geschrieben hast.
Ja.
Gibt es das auch?
Ja, ja. Also beides. Ich bekomme viele E-Mails von Leserinnen. Und die E-Mails sind nur nett. Ja? Rezensionen sind nicht immer nur nett. Aber die E-Mails, lustigerweise, wenn sich jemand mit mir in Kontakt setzt, dann kommt eigentlich nur wertschätzend. Das kommt wirklich sehr wertschätzend. Mhm. Und ja, ich habe sehr, sehr relativ häufig Geschichten, wie es das Leben von jemandem verändert hat. Da denke ich mir immer, dafür lohnt es sich. Und für diese eine Person lohnt es sich. Und jetzt hat mir noch die Mutter von einer Freundin hat mir letzte Woche eine WhatsApp geschrieben. Ich kenne die Mutter gar nicht, sie kennt nur meine Bücher. Und sie hat genau das, was du gerade sagst. Sie sagte, weißt du, Anna, ich musste dir schreiben. Ich habe deine Bücher gelesen, wo sie die bei ihrer Tochter gesehen hat. Und sie sagte, das hat mir so geholfen. Ich habe mich so von dem Problem anderer einfangen lassen, einlullen, Familie. Genau. Und sie sagt, und jetzt nehme ich mir wieder Zeit für mich.
Ja.
Ich schaffe es, ein paar Minuten am Tag zu meditieren, einfach in die Ruhe zu gehen für mich und so. Ja. Und ich muss sagen, diese Reaktion der, ich sage immer noch Leserinnen, weil es meistens Leserinnen sind, das ist für mich eigentlich das Wertvollste.
Das glaube ich. Das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es was Schöneres gibt. Also, weil es ja genau.
Gibt es nicht schön. Genau, ja, also, gibt nichts Schöneres, ja.
Total. Und deswegen machst du das ja auch dann auch. Ne? Also,
das gibt dir immer wieder, weil es ist alles nicht so romantisch, wie es sich jetzt auch anhört. Ne? Ich meine, so ein Buch, die Marge darauf ist ungefähr 2 Euro, was du bekommst. Und wenn du dann noch Werbung machen musst, ist es noch viel weniger. Das heißt, du musst sehr, sehr viele Bücher verkaufen, um eine Miete in Zürich zu bezahlen. Und es kann auch manchmal ein bisschen frustrierend sein. Aber dazu kommt schon ein Moment, wo ich meine Freundin beneide und denke, ihr bekommt alle ein Gehalt überwiesen einmal im Monat.
Ja.
Ich weiß nächsten Monat immer nicht, was sein wird. Aber wenn dann solche E-Mails kommen, dann denke ich mir, ach, deshalb mache ich das.
Ja,
genau. Das und natürlich auch für so nette Gespräche.
Ja, wie jetzt absolut, mit dir. Absolut. Ja. Also, mir ist gerade noch, als du das gesagt hast, ist mir gerade noch eingefallen, dass es ja genau so ist. Also super häufig denkt man irgendwie, man lebt am System, egal Familie, Arbeit, was auch immer. Und die Meinung anderer ist dann auf einmal so wichtig für einen. Und dann denkt man, nee, geh mal zum Selbst zurück. Was ist dir denn wichtig? Und das ist mir gerade irgendwie noch so als Conclusio irgendwie eingefallen, dass ich das noch sagen wollte gerade.
Ja, nee, ich stimme dir absolut zu. Und es ist vor allem so absurd, weil wir denken, wenn wir die Erwartungshaltung anderer erfüllen, was ja gar nicht geht, weil wenn du die Erwartungshaltung von einer Person erfüllst, enttäuschst du die andere.
Ja, oder so.
Wir denken dann, dass wir dann Respekt und so weiter bekommen. Dabei bekommst du viel, viel mehr, wenn du dir selbst gegenüber, wenn du ehrlich zu dir bist und wahrhaftig lebst.
Ja.
Ich merke das, es kommen dann recht viele Menschen zu mir, auch aus dem Freundeskreis, die dann, und wie machst du das? Und ich überlege vielleicht auch was zu ändern. Ja. Das heißt, das heißt, wenn wir uns mal trauen, etwas anders zu machen, dann, dann reagieren die Menschen eigentlich auch darauf.
Ja.
Positiv normalerweise.
Ja, und du hast dich ja auch getraut, was anderes zu machen. Ne? Mhm. Bist aus deinem tollen Job, sicherlich auch super bezahlt, raus und hast jetzt das, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin geworden. Mhm. Und das ist ja auch ein toller Weg, der sich dann da aufgezeigt hat und der sich erfüllt hat für dich.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen deine Geschichte damit verbunden.
Ja, ja, absolut. Da ist aber wirklich auch, ich weiß, das hört sich ein bisschen kitschig, aber wirklich sehr viel Dankbarkeit, weil ich weiß, das ist wirklich in dem Fall so, ohne die Leser wäre das natürlich nicht der Fall. Und ich habe sehr, sehr treue Leser und, und das ist schon schön, wenn man seinen Traum leben kann, natürlich. Ja.
Anna, vielen, vielen Dank, dass du mir das so erzählt hast. Hat total viel Freude gemacht. Auch ich habe im Vorgespräch und auch jetzt schon dieses Gefühl so, das ist einfach schön, mit dir zu sprechen, weil du dann auch so eine Ratgeberin bist und das es Gewinn bringt. Ne? Also man möchte dann auch mit dir so diese Infos schon fast aufsaugen. Gib mir mehr, komm, wie kann ich glücklicher sein? Oh. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir dieses Gespräch geführt haben hier in Zürich, dass ich hierher gereist bin und du dir die Zeit genommen hast.
Danke schön, Dominik. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank, viel Erfolg für die Zukunft.
Danke
und viel
schön.
Glück.
Danke dir auch.
Tschüss.
Und allen Zuhörern. Ja, tschüss.
Macht es gut. Ciao.
So, das war das Gespräch mit Anna Kupka. Du hast sicherlich gemerkt, mir hat das große Freude gemacht, mich mit ihr und ihren Themen auseinanderzusetzen. Und du solltest jetzt, wenn du gut zugehört hast, die Antwort auf unsere Gewinnspielfrage, die du in den Shownotes findest, haben. Ja, schau rein in die Shownotes, schick uns eine E-Mail mit der Antwort und dann hast du die Chance, Tickets zu gewinnen für die Leipziger Buchmesse oder ein Buchpaket von Anna Kupka. Viel Erfolg! Mach es gut. Tschüss.